ARD.
Auf einmal stand ich dann da im Halbfinale und dachte, wie ist das denn jetzt passiert? Das war so der Switch, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich irgendwie international einigermaßen oben angekommen und kann, glaube ich, boxen so. Hast du nicht Angst um deine Nase? Ist so ein ganz, ganz typisches Ding, wo ich mir denke, das juckt bei Männern wirklich niemanden, ob die sich die Nase brechen oder nicht. Das war ja denkbar knapp. Sie hatte einen Punkt mehr als ich am Ende. 4 bzw. dann ja 5 Jahre Vorbereitung für 9 Minuten. Aber ich würde es trotzdem nochmal machen, wenn ich wieder am Anfang stehen würde.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Hallo zusammen, mein Name ist Freddy Schürheck und als erste Frau bei den Olympischen Spielen für Deutschland zu boxen, das hat sie erlebt. Aber auch die Tränen nach der Niederlage in der Kabine sind Teil ihrer Story. Nadine Apetz. Nadine Apetz hat als Boxprofi WM-Bronze geholt. Sie leitet mittlerweile Kurse für Parkinson-Kranke und ist für viele andere ein Vorbild. Sportlich, aber auch menschlich. Und ich habe sie im Sommer bei sich zu Hause in Rösrath besucht. Und wir haben darüber gesprochen, auf welche Vorurteile sie als Boxerin gar keinen Bock mehr hatte. Wie man sich auch von einer ganzen Reihe Niederlagen nicht unterkriegen lässt und über sich hinauswächst, wenn man an sich glaubt. Wenn euch diese Folge hier gefällt, dann lasst gerne ein Abo da oder auch eine Bewertung. Also ich habe mich hier gerade, ich glaube es waren zwei Etagen, hochgekämpft mit sehr schwerer Technik. Du hattest ja noch gefragt, kann ich dir helfen mit dem Koffer? Und ich habe nur nein, ich schaffe das schon. Und jetzt sitze ich hier bei dir in der Küche und sehe, dein Bizeps ist ungefähr 5-mal meiner. Warum habe ich nicht einfach Ja gesagt?
Ich hätte es dir hochgetragen.
Ich bin heute hier in der Küche bei Nadine Apetz. Vielen, vielen Dank, dass wir bei dir zu Hause sein dürfen.
Sehr gerne.
Und du uns eingeladen hast für die heutige Podcast-Folge. Rösrath, was hat dich hierhin verschlagen?
Die Liebe.
Oh.
Genau. Ich habe ja vorher in Köln gewohnt, auch sehr gerne. Rösrath ist ja jetzt so einen kleinen Schlag zur Seite weg. Und mein Verlobter hat hier eine Wohnung, sein Sohn wohnt hier und deswegen ist es Rösrath geworden. Fühle mich hier allerdings sehr wohl, weil ich auch aus so einer ähnlich kleinen Stadt komme, wo ich groß geworden bin, in Hahn bei Hilden, Wuppertal. Und deswegen ist hier ähnlicher Schlag, viel Natur, ist super.
Aber es ist auch wirklich hier schön in der Umgebung. Ich bin mit dem Bus vorgefahren, also 3 Straßen weiter, habe mir schon einiges hier von deinem Viertel angucken können. Und jetzt gerade ist es auch so schön, wie die Sonne hier durchs Küchenfenster reinscheint. Wir sitzen hier am braunen Holztisch. Dann hast du die Wände so schön alles so in Türkis gehalten. Es gefällt mir richtig gut, deine Wohnung.
Dankeschön. Ja, habe ich auch viel Gehirnschmalz reingesteckt ins Design.
Auch die Stühle hier am Esszimmertisch auch in so einem, was ist das für eine Farbe? Türkisblau? Oder? Bist du wirklich so Inneneinrichtungsfan?
Ich mag es, wenn Dinge zusammenpassen und es ein stimmiges Bild ergibt. Ich weiß nicht, kennen wahrscheinlich viele früher, so in der Jugend hatte man so diese Standard-IKEA-weiße Möbel-Einrichtung, ja. Alles weiß,
alle.
Irgendwie eckig, kantig so. Und irgendwann ging mir das auf die Nerven und dann dachte ich, ich brauche echtes Holz. Und dann hat es angefangen mit den Echtholzmöbeln. Das kam dann nach und nach, weil die sind natürlich preislich ein bisschen anders als IKEA-Möbel. Und als wir dann jetzt hier in die Wohnung gezogen sind, dachte ich, wenn ich es jetzt hier nochmal quasi eine weiße Leinwand bekomme, dann mache ich es jetzt richtig und dann überlege ich mir vorher ganz genau, was, wo, wie und welcher Farbe. Und ja, das ist das Ergebnis.
Es ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schön. Dankeschön. Wir treffen uns heute zu einer abendlichen Zeit, weil du natürlich heute ganz normal arbeiten musstest. Was arbeitest du?
Ich bin Medical Writer. Das ist ein Beruf, den ich vor meiner Anstellung auch noch nicht kannte. Und ich schreibe wissenschaftliche und regulatorische Dokumente für Arzneimittel und Medizinprodukte, um es mal ganz knapp auf den Punkt zu bringen.
Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr schlau. Ja. Was wir noch alles über dich wissen müssen, das checken wir jetzt mal. Mein lieber Kollege Conny Kleine ist mal bei uns ins Archiv geklettert und hat einen kleinen Steckbrief über dich zusammengestellt.
Da hören wir jetzt mal rein.
Sportschau F. Steckbrief.
Nadine Apetz ist 39, in Hahn in NRW geboren und Ex-Amateurboxerin der deutschen Nationalmannschaft. Sie ist die erste deutsche Boxerin, die bei einer WM eine Medaille gewonnen hat und die erste, die für Team Deutschland bei Olympia mit am Start war. Ihre Berufsbezeichnung heute ist Medical Writer. Ihre Hobbys waren Tennis und Reiten und dann kam das Biostudium in Bremen dazu und die Box-AG. Heute ist CrossFit ihr Ding. Das kann sie gar nicht leiden. Ungerechtigkeiten. Das mag sie sehr gern. Ihren Cityflitzer, also ihr Auto. In der Wohlfühlfarbe Orange. Ihre besondere Eigenschaft ist ihre Zielstrebigkeit. Fun Fact: Nadine hat mal in Sydney, Australien gewohnt. Und dazu ein Faible für Inneneinrichtungen. An einer Wand in ihrer Wohnung hängen nämlich gleich 5 Bronzemedaillen.
Ja, witzig.
Da haben wir sie wieder, die Inneneinrichtung. Ja, ja. Der Faible hat sich bezahlt gemacht. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Lieber Conny, an dieser Stelle liebe Grüße an dich für dieses Fun Fact, das wir direkt bewiesen haben. Vielen, vielen Dank. Du hast aber gerade bei einer Sache, die er erwähnt hat, den Kopf geschüttelt.
Ja,
das Auto, der Cityflitzer.
Das Auto, der Cityflitzer, gibt's nicht mehr, weil ich jetzt nicht mehr in der City wohne und weil ich jeden Tag 60 Kilometer pro Strecke pendel. War der Smart dann irgendwann nicht mehr so ganz komfortabel und stabil. Und da ist jetzt ein bisschen was Größeres hergekommen. Aber den mag ich mindestens genauso gern.
Aber also dann auch nicht mehr in Orange?
Nee, ein schönes Blau ist es jetzt.
Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen was über dich erfahren. Gucken natürlich jetzt diese Stunde noch ein bisschen weiter. Gerade klang es ja schon ein bisschen an, dein Hobby früher mal als Kind war eigentlich passend auch das wieder zur Wanddeko. Hinter dir ist ein großes Pferd abgedrückt. Ein großes Pferd irgendwo in den Bergen.
Es ist kein Wendy-Ausklappposter.
So, nee, aber Wendy anders. Hast du früher gelesen.
Ja,
warst großer Pferdefan.
Das ist korrekt. Ja, früher tatsächlich. Also ich bin, seit ich 7 war, bin ich geritten. Also ich habe mit Voltigieren angefangen, dann bin ich irgendwann geritten. Meine Mutter hat mich dazu gebracht, die ist selber großer Reitsportfan gewesen. Und dann hatte ich eine Reitbeteiligung und dann später hatte meine Mutter auch ihr eigenes Pferd für ein paar Jahre. Aber als man dann so im Teenageralter war, ich gehörte halt nicht zu den Mädels, die jeden Tag sofort nach der Schule in den Stall huschen und da dann den Rest des Tages verbringen. Also ich war nicht so eins von den ganz dollen Pferdemädchen. Und deswegen passte ich da, also habe ich mich nie so ganz richtig angekommen gefühlt da. Dann als ich zum Studium ausgezogen bin, also der Reitsport ist halt auch kein günstiger Sport. Und im Studium war das dann eben so oder so vom Tisch.
Aber die Pferdebilder sind geblieben.
Die Pferdebilder als Erinnerung, genau.
Da aber sitzt jetzt aber andere Menschen drauf. Keine Wendy-Poster, Ja, und dann bist du vom Pferd irgendwie abgestiegen und direkt im Boxring gelandet. Wir haben es gerade gehört, während des Studiums ging's los. Genau. Wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, jetzt boxen?
Wir hatten damals Bekannte und deren Sohn hatte irgendwann mal angefangen mit Kickboxen. Und da wurde ich dann so ein bisschen hellhörig. Also wir hatten früher natürlich auch immer Henry Maske und die Klitschkos und so, haben wir immer im Fernsehen geschaut, die Kämpfe. Aber es stand irgendwie nie zur Debatte, das mal selber zu machen. Und als dann, wie gesagt, der Sohn der Bekannten das mal angefangen hat, zwar im Kickboxen, aber trotzdem irgendwie im Kampfsport, da dachte ich dann so, ach guck mal, man kann das ja auch selber machen. Und da ich aber mit Hobbys, als ich noch zu Hause gewohnt habe, reich bedient war, mit Reiten und Tennis, gemalt habe ich auch noch, hatte ich dann erst im Studium so ein bisschen die Zeit und auch die Freiheit, fernab von der Kontrollinstanz Eltern, das einfach mal auszuprobieren, ohne dass direkt jemand sagt, nee, bist du wahnsinnig, das ist ja gefährlich. Und so kam es dann dazu.
So, und wo wir gerade bei deinen Eltern sind, da passt eigentlich ganz gut die Frage, die uns unsere letzte Interviewpartnerin mitgegeben hat für dich. Das machen wir ja immer hier im Podcast. Du darfst nachher auch noch eine Frage mitgeben an unsere nächste Interviewpartnerin. Zuletzt war ja hier Christina Rühl-Hamers. Die ist früher Fußball-Nationalspielerin gewesen für die Juniorin, bis sie verletzungsbedingt aufhören musste. Ist mittlerweile Schalke-Vorstand für Finanzen. Und die hat uns diese schöne Frage mitgegeben für dich.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Was mich interessieren würde, ich habe von Boxen ehrlich gesagt gar keine Ahnung, muss ich gestehen. Ich habe ja beim Fußball so meine Erfahrung gemacht, auch mit der Familie. Meine Mutter war ja nicht ganz so begeistert, dass ich mich dann für den Fußball entschieden habe. Und mich würde interessieren, wie denn dein Umfeld, deine Familie darauf reagiert hat, dass du dich dann, du warst ja auch schon ein bisschen älter, genau für diese Sportart entschieden hast.
Ja, am Anfang glaube ich auch nicht kritisch, aber skeptisch. Natürlich hat sich meine Mutter auch Sorgen gemacht, aber die sind ganz süß. Alle, also meine Eltern und auch mein Bruder sind zu meinem allerersten Wettkampf nach Würzburg damals gekommen. Da war die deutsche Hochschulmeisterschaft, da hatte ich meinen allerersten Kampf und haben so laut angefeuert. Also gerade auch meine Mutter und das hat danach dann auch nicht mehr aufgehört. Und ich glaube, als dann irgendwann, also den allerersten Kampf, den habe ich sang- und klanglos versemmelt, da habe ich verloren, da wurde ich sogar angezählt und so weiter. Also das war kein besonders guter Start. Aber als es dann danach so nach und nach immer besser wurde und die Siege dann nach und nach kamen, da wurde dann meine Mutter auch ein bisschen ruhiger, glaube ich. Aber genauso laut angefeuert hat sie trotzdem bis zum Schluss.
Und hat sie dir hinterher gesagt, was sie empfunden hat, als sie dich das erste Mal dann wirklich auch im Ring gesehen hat? Also klar war sie natürlich auch stolz, sie hat eben angefeuert, ja. Aber hatte sie da auch noch ein bisschen Angst um dich?
Ja, ich auf jeden Fall. Ich muss sie noch mal fragen, was sie dachte, als ich dann da angebimmelt wurde. Das habe ich, glaube ich, nie nachgefragt im Nachhinein. Aber ja, also ich glaube, mit den ersten Siegen kam dann definitiv auch so ein bisschen die Beruhigung dazu.
Was sind denn damals so, dann eben als Frau beim Boxen, damals auch schon in der Box AG meinetwegen noch in Bremen, die Vorurteile gewesen, die dir da begegnet sind? Was waren so Sprüche, die du immer wieder hören musstest, wo du dachtest, ach Mensch?
Tatsächlich waren das gar nicht so viele in meinem Fall. Jetzt, ich kann da natürlich nicht für alle sprechen, aber in meinem Fall, das war eigentlich da, wo ich immer trainiert habe, also sowohl in der Uni als auch in den Vereinen, in denen ich dann war, war es immer so, wer fleißig und hart trainiert und sich Mühe gibt, der wird genauso akzeptiert, egal welchen Geschlecht er jetzt angehört. Also da wurde halt der Respekt über die Leistung einfach gegeben. Und ein bisschen später kam es dann dazu, dass man natürlich hier und da mal mitbekommen hat, wenn so ganz alteingesessene Trainer dann sagen, ja, die Frauen, und das ist ja kein richtiges Boxen und das wird ja nix. Und aber auch da muss ich sagen, über die Leistung, also wir hatten einen Trainer, der teilweise auch an einem Bundesstützpunkt trainiert hat und der dann auch mit auf Wettkämpfen war, EMs, WMs und so weiter. Und der auch nicht so ganz überzeugt war vom Frauenboxen. Und als er dann aber gesehen hat, dass die Frauen tatsächlich ja teils bessere Ergebnisse einfahren als die Männer und fleißig sind und teilweise auch ein bisschen einfacher zu führen und zu trainieren, konnten wir den, glaube ich, auch davon überzeugen, dass Frauenboxen gar nicht so verkehrt ist.
Hattest du damals weibliche Vorbilder? Also wir haben jetzt schon von Henry Maske oder so gehört oder den Klitschko-Brüdern, aber hattest du auch weibliche Role Models?
Ich hatte tatsächlich gar kein richtiges Role Model. Also klar habe ich irgendwie, weiß ich, wer Muhammad Ali ist und ne, der Größte aller Zeiten und die Klitschkos und Henry Maske, Susi Kentikian, Regina Halmich. Klar kannte ich die irgendwie aus dem Fernsehen, aber es war nie so, dass ich dachte, ich möchte mal so sein oder so boxen wie die oder der. Ich glaube auch, weil ich erst so sehr spät dazugekommen bin zum Sport. Das heißt, ich hatte nie irgendwie, also als Kind, es gibt ja die Athleten oder die Sportlerinnen und Sportler, die sagen, mein Traum war seit Kindesalter an, ich möchte zu den Olympischen Spielen oder ich möchte Fußballprofi werden oder was weiß ich. Und das hatte ich halt gar nicht. Und deswegen fehlte da, glaube ich, diese Phase des Prägens auf bestimmte Vorbilder.
Aber du wirst doch Boxfilme geguckt haben, oder? Also ich liebe ja alle Rocky-Teile.
Die Message ist gut, die Kampfszenen finde ich sehr schwierig anzuschauen.
Weil es so schlecht gedoubelt ist von den Stunt-Leuten, oder?
Ja, und keiner würde sich mit den Händen, also hoffe ich, also wenig, die würden es auf jeden Fall nicht lange aushalten mit der Deckung so weit unten und dann so viel kassieren. Also ja, das ist dramaturgisch wahrscheinlich gut. Da werde ich jetzt wahrscheinlich mir auch viele Feinde einhandeln mit der Aussage, aber ich finde die Kampfszenen in den Rocky-Filmen schwierig. Die neuen sind besser. Die, wo er dann als Trainer auftritt. Da geht es ein bisschen besser, aber die alten, ja.
Aber die Messages waren gut.
Die Message zählt.
Ne? Sowas wie, es kommt nicht darauf an, wie viel du kassierst, sondern wie oft du wieder aufstehst oder so ähnlich. Ne?
Habe ich
es
mal
frei zusammengefasst.
Doch, so eine Art.
Rocky 1 bis 5. Du hast gerade gesagt, deinen ersten Kampf hast du verloren. Wie schwer war das, da wieder aufzustehen?
Gar nicht tatsächlich. Also ich war, wie gesagt, schon immer recht ehrgeizig und ich bin dann von der Uni auch irgendwann in den Verein gewechselt und eine der ersten Fragen meines damaligen Trainers war dann, ja, wie ist denn deine Kampfbilanz? Und die war da, glaube ich, ein Sieg und 4 Niederlagen. Und dann meinte er so scherzeshalber, ich habe es natürlich direkt ernst genommen, ja, nee, mit so einer Bilanz nehmen wir dich nicht auf. Und da dachte ich schon so, oh, okay. Und da hat sich dieser Trainer, der auch sehr engagiert war, mit mir das zum Ziel gemacht, erst mindestens gleich viele Siege wie Niederlagen zu erringen. Und dann irgendwann war es, ich möchte doppelt so viele Siege wie Niederlagen haben. Und so ging das dann irgendwie immer weiter.
Aber was hat dich daran angespornt? Ehrgeiz? Klar. Aber warum sagt man, ich probiere es immer wieder? Niederlage? Egal. Immer wieder. Immer wieder.
Weil man sich das selbst auch ein bisschen beweisen möchte, dass man es kann. Und natürlich, man steckt so viel Zeit und so viel Arbeit rein, dass man natürlich auch irgendwann die Früchte davon ernten möchte und sehen möchte, guck mal, das und das hat jetzt viel besser geklappt oder jetzt in diesem Kampf konnte ich endlich das und das umsetzen, woran wir schon so lange arbeiten. Ja, es hat allerdings tatsächlich sehr viele Jahre gedauert, aber selbst mit den ersten nationalen Titeln, also Deutsche Meisterschaft, ich war ja 2011 das allererste Mal auf einer EM mit der Nationalmannschaft, also auch wieder sang- und klanglos untergegangen im ersten Kampf. Und so auf den großen internationalen Turnieren hat es dann doch ein bisschen länger gedauert und ich weiß noch, als ich dann 2016 bei der WM den ersten Sieg bekommen habe und dann den zweiten und da dachte ich schon so, was ist denn hier jetzt los? Wieso gewinne ich denn jetzt auf einmal die Kämpfe? Und da war dann irgendwie der Knoten geplatzt und auf einmal stand ich dann da im Halbfinale und dachte, wie ist das denn jetzt passiert? Und diese WM war wirklich eine der größten Momente in meinem Leben, weil das war so der Switch, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich irgendwie international einigermaßen oben angekommen und kann, glaube ich, boxen. So. Das war super.
Wenn du jetzt sagst, der Knoten war geplatzt, kannst du es dir erklären? Also was war es? War es, dass du auf einmal vielleicht nicht mehr so viel drüber nachgedacht hast, was du da tust? Warst du vorher zu verkopft? War vorher zu viel Druck da? Oder was war es? Woran hat es gelegen,
wie man im Sport immer sagt? Woran hat es gelegen? Ich bin ja 2014 nach Köln gezogen fürs Boxen an den Stützpunkt und habe dann 2 Jahre ja unter meinem langjährigen Trainer und jetzt Verlobten trainiert. Und ich glaube einfach diese etwas professionellere Art und Weise des Trainings, dieses strukturiertere, dieses wirklich, wir bauen auf ein Ziel auf und wir verfolgen das und arbeiten gezielt an Schwächen, aber eben auch an Stärken. Und ich glaube einfach dieses professionelle, gute Training, regelmäßig, war alles wesentlich strukturierter. Das, glaube ich, auf Dauer, die 2 Jahre, die haben mir sehr viel geholfen, mich weitergebracht.
Ich hatte dich ja gebeten, für unsere schöne Rubrik die Taschenkontrolle, deine alte Boxtasche mal rauszusuchen für uns.
Die ist wirklich alt, die hatte Staub angesetzt. Es könnte auch sein, dass es was drauf liegt, ja.
Ja, dann reich mal rüber. Okay. Jetzt bin ich sehr gespannt und dann gucken wir mal, was du eben in deiner normalen Boxtrainingtasche immer alles so mit dabei hattest, als du noch aktiv wirklich trainiert hast. Wann warst du jetzt das letzte Mal beim Training?
Uiuiui, so richtig offiziell bei einem Boxtraining war ich, glaube ich, 2022.
Okay, also die Tasche hat wirklich schon ein bisschen Staub angesetzt, aber wir haben sie jetzt hier auf dem Tisch vor uns stehen.
Sie ist sehr groß.
Sie ist sehr groß. Sie ist schwarz-blau und sie ist bestimmt so groß wie, also ich sag mal, Handgepäck im Flugzeug geht das nicht mehr durch.
Schwierig, ja. Und sie hat was Besonderes, das hört man, sie hat einen sehr, sehr dicken Reißverschluss.
Stimmt, der ist überdimensional.
Der hat aber auch einen Grund, habe ich mir irgendwann mal sagen lassen, damit man den, wenn man Boxhandschuhe anhat, trotzdem easy aufbekommt.
Ah, okay, genau. Ja, weil der ist so breit, der Reißverschluss ungefähr, würde ich sagen, wie eine Faust. Ja, also zumindest wie meine Faust, so eine kleine Faust. So, was haben wir alles drin?
Also, es ist natürlich drin, ein Oberteil, ein Top, Shorts und ein Sport-BH, weil irgendwann muss man ja anhaben.
Stimmt. Klassisch, alles so in Grau, bisschen Lila ist mit dabei, bisschen Batik.
Dann auch ganz wichtig, lange Strümpfe, weil mit Füßlingen in Boxstiefeln, die rutschen runter, da hast du keinen Spaß. Da bist du immer nur am Zippeln und am Zuppeln.
Ah ja, stimmt, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Aber natürlich, ihr habt ja diese, die gehen über die Knöchel.
Genau,
ne?
Und wenn du dann so kleine Dinger anhast, das bringt gar nichts. Dann wunderschöne Boxstiefel in Weiß und Gold.
Die sehen wirklich cool aus.
Ja.
Was haben die schon alles so gefightet? Was war deren Highlight?
Die waren bei Olympia.
Die waren mit dabei?
Ja, das sind meine Olympiastiefelchen.
Und ich habe sie in der Hand.
Der Mief sollte inzwischen raus sein.
Nee, ich rieche nichts.
Sehr gut. Wo wir gerade beim Mief sind, das sind Bandagen. Mhm. Und zwar keine Bandagen, die man wickelt, sondern da hat sich der Trainer was ganz Schlaues überlegt, beziehungsweise sich Mühe gegeben und hat aus Tape und Mullbinde wiederverwendbare Tapes gemacht. Da muss man dann einfach am Handgelenk nur noch so ein Strick Klebeband quasi drum machen und dann hat man eine gepolsterte Hand im Handschuh.
Okay, also das sieht aus im Prinzip wie so ein Fäustling aus der Winterzeit, der einfach so dick gepolstert ist. Und den mache ich noch jetzt, also meine Hand da rein. Mhm. So, habe jetzt mal gerade einfach reingesteckt. So, jetzt bin ich drin und jetzt ziehe ich dann den Handschuh da nochmal drüber.
Genau, wird eng.
Aber warum? Aber der Handschuh an sich ist doch schon so dick.
Ja, aber das ist auf jeden Fall wichtig für die Mittelhandknochen und die Fingerknochen, damit die nicht brechen so leicht. Also nochmal als Stabilisierung und auch für die Knöchel, sonst haust du die Kapseln alle direkt kaputt. Das ist schon immer schwierig.
Was hast du dir schon alles kaputt gemacht beim Boxen?
Tatsächlich gar nichts, weil ich hatte ja immer gute Bandagen. So, dann gibt es ein paar Boxhandschuhe für die Arbeit am Sandsack.
Ah, in Schwarz-Gold. Die sind ja der Hammer. Darf ich da auch mal reinschlüpfen?
Ja, natürlich.
Boah, das ist anstrengend, das Ding schon. Das reicht mir schon an Sport für heute. Das Ding anzuziehen. Oh. So, Hand ist drin.
Aber jetzt hast du ein sattes Gefühl da drin, oder?
Ja.
Stabil.
Ja, stabil. Aber damit kannst du ja wirklich, kannst ja gar nichts jetzt machen. Also gut, dass du den dicken Reißverschluss hast. Da kannst du ja noch nicht mal ein Getränk
halten. Sieht auch immer ein bisschen unbeholfen aus, wenn man dann mit einer Trinkflasche zwischen den beiden Boxhandschuhen irgendwie...
Und die hattest du aber nicht mit bei Olympia, ne? Ich habe mal gehört, bei Olympia, da kriegt jeder Handschuhe von da.
Also zum Training waren sie wohl mit in Tokio, aber im Ring, da bekommt man natürlich welche gestellt. Kopfschutz auch.
Damit man nicht schummelt und...
Und sich vorne was reinhaut, genau.
So, die ziehe ich mal gerade wieder aus. Weißt du noch, was das für ein Gefühl war damals, als du das erste Mal jemanden, also eben nicht den Sandsack, sondern jemand anders mit dem Boxhandschuh im Gesicht getroffen hast?
Ich will jetzt nicht sagen ein gutes, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich dachte, oh mein Gott, wie kann ich denn jetzt da jemandem ins Gesicht hauen? Das sieht man manchmal, also Boxen ist tatsächlich nicht für jeden. Man muss schon auch irgendwie die Bereitschaft haben, Leuten ins Gesicht zu hauen. Anders geht es nicht. Ja, da darf man keine Hemmung haben.
Ja, da denke ich immer, das könnte ich halt nicht.
Also ja, bis dich mal so einer trifft und dann willst du nämlich...
Ja gut, das stimmt.
Ja.
Ja, dann will man natürlich die Rache.
Genau.
So, was haben wir noch in der Tasche?
Dann haben wir noch natürlich einen Kopfschutz. Sicherheit geht vor.
Ja, auch in Schwarz-Gold.
Das sieht man auch immer sehr witzig mit aus. Und den Mundschutz mit Frozen-Pflasteraufklebern und Augenaufklebern von meiner besten Freundin damals.
Das sieht ja wirklich aus wie diese Zahnspangendosen, die wir früher alle hatten.
Ja, genau.
Und bei dir in grün und dann mit diesen Frozen-Stickern drauf. Wie niedlich.
Ja, und da ist mein zweites Gebiss dann quasi drin.
Kannst du die mal einmal noch mal reinmachen für uns? In Schwarz sogar, der Mundschutz in Schwarz. Das sieht richtig.
Der passt gar nicht mehr richtig. Irgendwas ist verschoben jetzt.
Und das lässt man sich dann extra anfertigen wahrscheinlich, damit es bequem sitzt im Mund. Und
den hat tatsächlich meine Mama gemacht, wenn ich mich nicht irre. Die ist nämlich Zahntechnikerin. Und die wollte, dass meine Zähne, mein Papa ist Zahnarzt gewesen, die wollten natürlich, dass meine Zähne gut geschützt sind.
Ja, hat ja gut funktioniert, oder? Oder ist ein Zahn ist auch nicht rausgekommen?
Nee, zum Glück nicht.
Du hast ja tatsächlich dank des Sports nicht nur dann eben Medaillen gesammelt und sportliche Highlights erlebt, sondern du hast mal gesagt, dank des Sports hast du auch die ganze Welt gesehen.
Ja.
Also irgendwie Sibirien, Indien, Tokio.
Ja.
Was war so die krasseste Reise, die du sportlich gemacht hast?
Also wir waren mal in den USA. Da war ich halt vorher auch noch nie gewesen. Ist jetzt nicht so mega exotisch, aber für mich war es trotzdem ein krasses Erlebnis, weil da einfach so vieles auch doch so anders ist. Aber noch interessanter war natürlich Indien und Sibirien. Also wir waren in Sibirien bei minus 25 Grad in so einem Trainingszentrum, eigentlich 24/7 nur drinnen, bei trockener Heizungsluft.
Warum war man da in einem Trainingszentrum?
Oh, das war wirklich das allerschlimmste Trainingslager aller Zeiten, weil da war eine WM, 2014 war das in Südkorea. Und dann dachten wir uns, da machen wir schon mal ein bisschen der Zeitverschiebung vorne weg. Und ich weiß noch, die gesamte Frauennationalmannschaft war danach eigentlich ready, nach Hause zu fahren, weil wir alle so gebrochen waren durch dieses Lager.
Also das klingt aber auch wirklich, also Sibirien, da denkt man immer direkt an, keine Ahnung, irgendwelche Filme mit Straflagern oder irgendwie sowas.
So war das
aber
Essen
doch nicht
leider
mit,
auch so ein bisschen. Ja? Also es gab halt nichts Frisches, weil wo willst du das herholen, wenn überall dick Schnee liegt und nur minus 20 Grad sind? Und das war auf jeden Fall interessant. Der Sportdirektor sagt bis heute, dieses Trainingslager hat uns gestärkt für den Rest, der danach kam. Und Indien war super interessant. Also einfach, wir sind da mal nach Alt-Delhi, irgendwie so in die Innenstadt, in die kleinen Gassen und so. Also die Kabellage, die da in den Straßen hängt. Da stand eine Kuh mitten auf dem Weg. Also das war schon auch super interessant und toll.
Und dann eben Tokio.
Ja.
2021. So haben wir beide uns damals auch kennengelernt.
Ich hatte dich
damals schon interviewt, bevor du losgeflogen bist zu den Olympischen Spielen. Damals eben als erste deutsche Boxerin für uns bei Olympischen Spielen angetreten. Als du wusstest, dass es jetzt soweit ist, dass du dahin darfst, was ging da in dir vor?
Ich war natürlich unfassbar erleichtert. Gerade nach dem ganzen Stress mit Corona und dem Quali-Drama. Wir hatten ja schon mal 2020 angefangen mit der Qualifikation für die Olympischen Spiele. Dann wurde sie mittendrin abgebrochen, einen Tag bevor ich meinen entscheidenden Kampf gehabt hätte. Dann wusste man lange nicht, geht die Quali jetzt da weiter, wo sie aufgehört hat? Wird das alles neu gemacht? Wann geht's weiter? Wir können nicht trainieren, wir können nicht in die Hallen, muss ich aber irgendwie fit bleiben. Das war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und dann stand es zum Glück irgendwann fest, dass sie halt im nächsten Jahr fortgesetzt wird. Ja, und als es dann tatsächlich geklappt hatte, das, oh, da ist einfach so viel abgefallen. Also dieser ganze Stress, dieser ganze, ja, ich möchte fast sagen Leid. Also was da mit drin gesteckt hat in diesem Weg, mal ganz zu schweigen von den 4 Jahren davor überhaupt dahin. Das war natürlich einer der größten Momente. Und dann war eigentlich nur noch Freude auf das, was da kommt, egal was.
Egal was, jetzt ab, genau, in den Flieger und dann los. Genau. Ja, was kam denn dann? Also damals eben Leben im olympischen Dorf, die Vorbereitung auf deinen Kampf. Wie kann man sich das da vorstellen, den Alltag bei den Olympischen Spielen in Tokio?
Also wir waren schon 3 Wochen vorher da zum Trainingslager auch mit internationalen Partnern. Also da waren relativ viele Teams mit uns dann da, um sich gemeinsam vorzubereiten, um uns auch schon mal so ein bisschen an das heiße Klima, schwüle Klima zu gewöhnen, an die Zeitumstellung. Und das war schon super, super spannend und toll. Also die Leute haben uns so lieb empfangen in Japan. Und das war wirklich, also die haben uns tolle, tolle Abende beschert. Da kam eine Schule, die hat für uns gekocht, aber nicht irgendwie Spaghetti, sondern halt so richtig fancy japanische Sachen. Und also das war schon mal ganz, ganz toll. Und als es dann ins Olympische Dorf ging, war natürlich alles, oh mein Gott, wir sind hier jetzt wirklich bei den Olympischen Spielen. Und dann kriegte man eine Akkreditierung und dann war es halt so richtig offiziell und mit dem eigenen Bild da drauf und den Olympischen Ringen. Und es war natürlich immer noch so ein bisschen gezeichnet von Corona, ne? Also das heißt, die Interaktion zwischen den Nationen, zwischen den ganzen Athleten im Olympischen Dorf war jetzt, glaube ich, ein bisschen eingeschränkt. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich ja keine normalen Spiele in dem Sinne mitbekommen habe. Aber man hat schon gemerkt, dass es da so ein bisschen Verhalten zugeht. Aber ansonsten war es natürlich unfassbar krass, was da alles an Aufwand auch hinter so einer Veranstaltung steckt. Ne? Also die ganzen Essensmöglichkeiten, Getränke gibt es überall umsonst. Dann fuhren da so elektrische, unbemannte Busse durch das Dorf, haben dich von A nach B gebracht. Und es sind einfach so unfassbar viele Menschen auf einem Fleck, die alle irgendwie für ihren Sport brennen. Nee, es war ein super Gefühl, trotz allem.
Ich habe mal gehört, dass es bei den Olympischen Spielen immer umsonst Fastfood einer sehr großen Fastfood-Kette gibt. Gab es das bei euch auch?
Warte mal. Das weiß ich. Wenn ja, habe ich es nicht gegessen.
Was? Aber als ich das hörte, dachte ich so, Mist, falsche Karriere eingeschlagen. Ich hätte doch Sportlerin, also nicht, dass ich Talent dazu hätte, aber also als ich das gehört habe, dass man da wirklich 24/7 bei seinem Lieblings-Fastfood-Restaurant alles umsonst bekommt, also das ist schon cool.
Daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, aber es gab tatsächlich 24/7 Essen. Also du konntest zu jeder Tag- und Nachtzeit essen gehen. Und es gab halt dann auch immer irgendwie Frühstückssachen international, also verschiedener Kulturen. Es gab irgendwie immer westliches Essen, asiatisches Essen. Es gab so viele verschiedene Sachen. Also da war immer irgendwas für jeden dabei.
Und gab es auch wirklich Trainingsmöglichkeiten rund um die Uhr? Also gab es Leute, die, keine Ahnung, 2 Uhr morgens schon aufgestanden sind und irgendwie aufs Ruder gerät?
Ich glaube fast. Also da lief immer irgendwo, lief jemand, also joggend, laufend durchs Dorf. Also das war schon sehr wuselig. Da waren auch riesige Krafttrainingsräume, also so Gyms. Ich weiß noch, die waren irgendwie so aufgeblasen mit so ein aufgeblasenes Zelt, wie so diese riesigen weißen Marshmallows, die dann irgendwo in der Gegend rumstehen.
Wie so eine Hüpfburg im Prinzip, ja, auf dem Kindergeburtstag.
Ja, sowas.
Da habt ihr drin trainiert.
Genau, da gab es dann halt Kraftgeräte bis zum Get-No. Also das waren einfach alles Ausmaße. Und wie gesagt, also ich glaube, da konnte man schon, man musste immer buchen, die Zeitslots. Aber das wurde definitiv ausgenutzt.
Und wie viele Boxerinnen hast du damals da wirklich kennengelernt im Olympischen Dorf? Weißt du noch, wie viele ungefähr da waren? Boxen ist ja tatsächlich für Frauen erst seit 2012 olympisch. So, du warst jetzt 2021 als erste deutsche Boxerin mit dabei. Wie viele andere Frauen noch?
Oh, ich glaube, es waren so um die 16 pro Gewichtsklasse und 5 Gewichtsklassen. Mhm. Also so um den Dreh. Aber natürlich kannte man sehr, sehr viele schon von vorher. Also das ist dann schon irgendwie auch international eine kleine, relativ kleine Gemeinschaft und man begegnet sich dann auf den Wettkämpfen regelmäßig wieder, hat da irgendwie auch Freundinnen irgendwie gefunden, selbst wenn es Gegnerinnen sind. Zum Beispiel gerade das irische Team ist unfassbar sympathisch und da habe ich auch jetzt noch Kontakt zu einer, gegen die ich früher ein paar Mal geboxt habe und die sich tatsächlich jetzt zum ersten Mal auch für die Olympischen Spiele qualifiziert hat, was mich mega freut. Ja, also man kannte sich natürlich schon, ne, mit so ein paar Leuten, Boxerinnen. Das war, also das ist halt immer schön, wenn man dann wieder zusammenkommt und sagt, ach guck mal, du hast es auch geschafft und ja.
Das heißt, auch im Ring können Freundschaften entstehen?
Definitiv. Vielleicht nicht unbedingt im Ring während des Kampfes, aber davor und danach. Wie gesagt, auch da, man wird ja nicht alleine gut, sondern man braucht Trainingspartner. Und es war halt nicht selten so, dass wir kurz vor wichtigen Wettkämpfen im Trainingslager zusammen trainiert haben, gegeneinander Sparring gemacht haben und dann potenziell mit der Aussicht darauf, dass wir uns im Wettkampf dann wieder im Ring gegenüberstehen und es dann halt ernst wird. Aber das hat halt der Freundschaft drumherum keinen Abbruch getan.
Ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man schon so ein bisschen dann die andere im Ring kennt, ne? Und weiß so, worauf man achten muss, oder?
Ja, klar. Dann weiß man, was man erwarten muss und kann das so ein bisschen einschätzen. Also da war es schon schwieriger, wenn man eine Gegnerin bekommen hat, die man noch nie geboxt hat. Das war mal aufregend, weil man dann nicht wusste, was kommt da jetzt?
Wir gucken jetzt mal auf den Kampf dann. Der Kampf in Tokio. Ich merke schon, da glitzern die Augen nochmal. Du bist angetreten dann im Ring gegen die Inderin Lovlina Borgohain. Normalerweise beim Boxen, so beim Showboxen zumindest, nicht beim olympischen Boxen, aber beim Showboxen kennt man das so, da wird vorher sich gewogen, da gibt es schon so ein bisschen Bizepsspiele und Prahlerei vor der Presse, böse Blicke und so. Wie war das hier vorher?
Ich hatte sie tatsächlich schon, ich glaube, ein oder sogar zweimal vorher geboxt. Also wir kannten uns schon im Ring.
Hattest du gewonnen vorher?
Einmal ja. Also wenn es einmal war, also einmal hatte ich auf jeden Fall schon gewonnen, aber es war immer eine knappe Kiste gewesen. Und sie war jetzt auch vom Stil her nicht so die, wo ich sagen würde, ja, passt richtig gut. Von daher war es, ja, war ich auch da nervös, weil ich dachte, ich habe es schon mal geschafft, hoffentlich schaffe ich es halt nochmal. Und war auch wieder großer Druck, weil ich mir dachte, ja, du hast es schon geschafft, ne? Warum sollst du es jetzt nicht klappen? Und es war ja denkbar knapp. Sie hatte einen Punkt mehr als ich am Ende. Und ja, dann war der Ganze auch schon wieder schneller vorbei, als man gucken kann. Das ist Wahnsinn. Also 4 beziehungsweise dann ja 5 Jahre Vorbereitung für 9 Minuten. Ja, aber ich würde es trotzdem nochmal machen, wenn ich wieder am Anfang stehen würde.
Also ist das eben mit Boxen bei Olympia, wenn du dann einmal verloren hast, dann bist du raus?
Ja.
Die Nacht vorher, konntest du überhaupt schlafen vor dem Kampf?
Tatsächlich. Also die Nervosität kam immer so ein bisschen in Schüben. Ne? Also so am Abend vorher, klar, denkt man dann so ein bisschen drüber nach. Aber ich höre dann immer, oder habe auch damals, höre ich auch heute noch immer Hörspiel zum Einschlafen. Dann ist man so ein bisschen abgelenkt, kriegt den Kopf so ein bisschen aus. Und dann am nächsten Tag ist es zur Waage immer super aufregend, weil man ja dann potenziell auch seiner Gegnerin irgendwie über den Weg läuft und sich schon mal sieht. Dann geht's irgendwann wieder einigermaßen okay. Dann, wenn's losgeht, so langsam. Die Fahrt zur Halle war natürlich wieder super aufregend. Bis man dann so seine Handschuhe hat und alles, geht's wieder. Und dann halt direkt vorm Kampf natürlich nochmal Horror, was die aufnehmen. Also das kam immer in so Schüben.
Was macht man da direkt vorm Kampf? Hört man dann nochmal irgendwie Rocky-Titelmusik oder versucht man nochmal mit jemandem sich zu unterhalten, um sich abzulenken?
Ja, ich bin immer sehr, sehr ruhig geworden und habe mir dann auch irgendwann mal eine Playlist gemacht mit 80er-Jahre-Musik tatsächlich. mit Gute-Laune-Musik. Also ich war nicht so eine, die sich dann nochmal so hochgepusht hat mit so Hardrock oder so, sondern ich brauchte dann irgendwie gute Laune, die so ein bisschen beruhigt und eine gute Stimmung macht und Spaß bringt. Genau, dass ich dann irgendwie mit einem guten Mindset in den Ring gehen kann.
Was waren da so die Lieblingskünstler, die du da nochmal gehört hast?
Tina Turner. Whitney Houston natürlich. Ja. Hier Toto. Wen hatte ich da noch? Ja, Mariah Carey, glaube ich. Nee, Whitney Houston. So die Klassiker halt. Ja.
Und dann bist du in den Ring gestiefelt. Und dann war es vorbei.
Ja.
Der Moment, als vorbei war, hat man das direkt verstanden oder war das erstmal völlig surreal?
Also man kommt ja dann zum Ringrichter, wenn der Kampf vorbei ist und die Punkte ausgezählt sind. Und dann wird ja immer direkt gesagt, ob es bei Unanimous Points Decision, also einstimmig, oder bei Split Points Decision war. Und man hat natürlich selber irgendwie schon so ein Gefühl nach dem Kampf. Ne? War das jetzt gut? Habe ich mich jetzt überlegen gefühlt? Oder nicht, wenn es unanimous ist, dann weiß man eigentlich schon, okay, eigentlich, ich habe mich die ganze Zeit richtig gut gefühlt, ich habe gut getroffen, ich habe die Treffer bei der Gegnerin gemerkt, dann ist es wahrscheinlich für mich. Andererseits, wenn man denkt, okay, irgendwie lief irgendwie alles nicht, wenn es dann unanimous ist, dann weiß man schon, okay, ist weg. Aber wenn es dann split ist, und das war ja eine 3-2-Entscheidung.
Das heißt, 3 waren für sie, genau. Und 2 waren für dich.
Ja. Und dann fängt natürlich nochmal das Bibbern an in den paar Sekunden, bis dann wirklich die blaue oder die rote Ecke genannt wird. Und dann hat man natürlich immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwie die eigene Ecke ist, die dann gewonnen hat. Und dann war es halt nichts, sondern war da, okay, scheiße.
Ja, und dann reißt der ja der Ringrichter den Arm so hoch von derjenigen, die gewonnen hat, und du merkst, es ist, mein Arm ist
meiner
nicht oben.
Ist es nicht, ja. Dann ist tatsächlich sind die Gedanken immer so, ja, versuch trotzdem so zu gucken, als würdest du es ihr gönnen und irgendwie eine gute Verliererin zu sein. Und dann, als ich dann in den Katakomben war, dann fing es mit den Tränen an und da kam dann so die, ja, jetzt ist halt vorbei.
Aus den Katakomben damals haben wir einen Audiobeweis jetzt hier.
Oha, jetzt bin ich gespannt.
Weil wir beide ja damals eben in Kontakt waren, nachdem wir ja Interviews schon zusammen gemacht hatten, und dann hatte ich dir nach dem Kampf, den wir geguckt hatten bei uns im Radiostudio, der war ja morgens früh, und während der Sendung haben wir natürlich geguckt und Daumen gedrückt, dann haben wir dir hinterher eine Nachricht geschickt, dass wir dich natürlich trotzdem feiern, und dann hast du eine Nachricht zurückgeschickt. Das war ein paar Minuten nach dem Kampf, muss es gewesen sein. Da hören wir mal noch mal rein.
Ja, gerne.
Audiobeweis.
Ganz, ganz, ganz lieben Dank für eure lieben Worte. Bin natürlich ziemlich enttäuscht und traurig. Aber auf jeden Fall bin ich auch froh, dass ich hier dabei sein konnte und durfte und das mitnehmen durfte. Und ja, ganz, ganz liebe Grüße zurück in den Sektor und natürlich an euch zwei.
Crazy, da läuft mir direkt wieder das Pipi in die Augen. Ja, das ist Sport. Da ist halt von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt alles dabei. Und nah beieinander.
Ja, du hast uns das damals so geschickt und sagtest auch, wir dürfen es auch im Radio spielen. Deswegen habe ich es jetzt auch hier nochmal rausgeholt. Es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie hoch privat war. Und es ist natürlich... Also man fühlt so mit, und gleichzeitig ist es schön, dass du das so geteilt hast, diesen Moment, weil das ist eben auch Sport und es geht nicht immer alles gut aus. Damals in der Kabine dann, wer war da bei dir, um dich auch wieder ein bisschen in den Arm zu nehmen und zu trösten und wieder aufzubauen?
Tatsächlich halt gar nicht so viele, mein Trainer, weil wir waren ja sowieso nur drei Sportler aus dem deutschen Team, und man war halt nur in der Wettkampfhalle, wenn man auch geboxt hat, und es war alles relativ stark reglementiert, wer da und wie viele da rein dürfen, weil der Platz halt auch begrenzt war. Deswegen waren wir da tatsächlich nur zu zweit. Ja.
Also wir haben gerade schon gesagt, Frauen eben bei den Olympischen Spielen im Boxen seit 2012 mit dabei. Weißt du, wann die Männer bei Olympia mit dabei waren zum ersten Mal in Sachen Boxen?
Relativ früh, würde ich schätzen, aber tatsächlich habe ich da jetzt kein Jahr.
1904.
Ach krass. Ja, die haben einen kleinen Vorsprung. Ja, Wahnsinn.
Was ging damals in dir vor, als du gehört hast, bist eben die erste deutsche Frau auch, die das jetzt macht mit dem Boxen bei Olympia?
Natürlich war ich unfassbar stolz. Allerdings war das tatsächlich zweitrangig. Also es war jetzt nicht so, dass ich aktiv im Kopf hatte, ich möchte die erste deutsche Frau sein, die bei Olympia boxt. Sondern ich wollte natürlich mich für mich qualifizieren einfach. Ob ich jetzt die erste oder die dritte oder die 20. gewesen wäre, natürlich ist das Ziel immer, ich möchte mich einfach qualifizieren, ich möchte dabei sein. Und dass es jetzt zufällig halt noch der Fall war, dass ich das als erstes geschafft habe, war halt nochmal so ein kleines Sahnehäubchen obendrauf.
Und das eben, warte, jetzt müssen wir mal rechnen, 117 Jahre nachdem deutsche Männer die Möglichkeit hatten zu boxen.
Ja, da ist einiges passiert in der Zwischenzeit, allerdings alles recht spät erst.
Das ist schon krass.
Ich glaube, wir hatten tatsächlich, um mal ein Beispiel zu nennen, 2018 das erste Mal genauso viel Budget wie die Männermannschaft für die Frauenmannschaft.
Fürs Nationalteam.
Fürs Nationalteam. Und das hat daran geendet, dass wir, ich glaube, bei der EM zwei Medaillen hatten und bei der WM zwei Medaillen, davon eine Gold mit Onne Lavana. Die ist als erste deutsche Frau Weltmeisterin geworden. Ja, was so ein bisschen Gleichberechtigung dann alles bewirken kann halt, ja.
Dann eben doch. Und jetzt nochmal zum Punkt Vorurteile. Du hast eben schon gesagt, als du damals im Studium angefangen hast mit Boxen, da gab es zum Glück eben keine blöden Sprüche oder irgendwas. Jetzt aber natürlich als Boxerin dann auf einmal auf der Weltbühne, ne, mit der Öffentlichkeit, die auch dazu kommt. Mhm. Was waren so die, ich sag mal, nervigsten Fragen, die du immer wieder in Interviews oder so beantworten musstest, wo du dachtest, ja, das fragt da die Männer aber nicht?
Ja, hast du nicht Angst um deine Nase? Ist so ein ganz, ganz typisches Ding, wo ich mir denke, das juckt bei Männern wirklich niemanden, ob die sich die Nase brechen oder nicht. Oder ja, das ist nicht böse gemeint, aber das ist halt so was Verstecktes, wo man, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, wo man sich denkt, ja, nee. Ja, also das ist, glaube ich, eine der Dinge. Oder was auch sehr beliebt ist, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob das bei Männern auch so gesagt wird, wenn man gesagt hat, ja, ich boxe, oh, dann muss ich ja jetzt aufpassen, was ich sage. Das habe ich auch gehasst. Also Boxer sind halt keine aggressiven Zeitbomben, die sofort draufhauen, wenn irgendwann nicht passt. Also ja, das sind so die zwei Hauptsprüche, die man leider sehr, sehr häufig gehört hat, wo die Leute, glaube ich, nicht wissen, dass es nervt. Aber ja, die eigentlich überflüssig sind.
Gleichzeitig eben mit der neuen Öffentlichkeit, die du damals natürlich dann eben bei Olympia und so auch erfahren hast, hast du viele Nachrichten auch von anderen jungen Boxerinnen bekommen, die gesagt haben, so vielleicht bist du jetzt auf einmal deren Role Model, deren Vorbild?
Also ganz viele nicht, aber tatsächlich ein paar doch. Gerade auch dann im Nachhinein, das ist natürlich unglaublich schön, wenn man dann irgendwie merkt, ja, das guckt sich jemand an und denkt sich, ach toll, vielleicht schaffe ich es ja dann auch oder finde ich gut, was sie gemacht hat und das möchte ich auch versuchen. Gibt ein unglaublich gutes Gefühl.
Du hattest vorher schon damals angekündigt gehabt, dass das wahrscheinlich dein Boxkarriereende werden würde.
Genau. Der Weg bis dahin war ja auch so ein bisschen holprig, wenn man das so sagen möchte. Also ich hatte 2016 national schon mal versucht, mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren oder überhaupt dann ausgewählt zu werden, mich qualifizieren zu dürfen. Damals war meine Gewichtsklasse noch nicht olympisch, das war also eine Gewichtsklasse schwerer. Da hatte ich mich noch angefuttert. Das hat nicht so gut geklappt, da bin ich schon national gescheitert, weil es halt einfach nicht meine Klasse war. Eigentlich wollte ich danach halt aufhören, 2016. Deswegen hatte ich damals auch mit der Doktorarbeit dann angefangen, weil ich dachte, okay, dann konzentrierst du dich jetzt da drauf. Und dann hieß es aber, wurde gemunkelt, eventuell kommt da 2020 bei den Olympischen Spielen noch die eine oder andere Gewichtsklasse dazu. Und wahrscheinlich auch eine um deine Gewichtsklasse rum. Möchtest du da nicht nochmal 4 Jahre mitgehen?
Möchtest du mal, das klingt auch so wie, so andere fragen, möchtest du nicht am Freitag mal mit uns in eine Kneipe gehen? Ja, ja oder nein? Das ist ja eine Riesenentscheidung. Möchtest du nochmal 4 Jahre einen Großteil deiner Freizeit in den Sport investieren? Obwohl du nicht weißt, wie es danach weitergeht. Also ob es überhaupt klappt.
Ja.
Wie lange hat man da überlegt? Soll ich nochmal machen, soll ich nicht?
Nicht lang. Das war eigentlich direkt klar für die Chance, dass man da jetzt, also es ist natürlich auch ein tolles Leben. Es ist anstrengend, man muss viel Kompromisse machen, man ist wenig zu Hause, man verpasst Geburtstage, Familienfeiern, was weiß ich. Aber andererseits ist es natürlich auch so toll und auch diese Range an Emotionen, die man erleben darf, und wie gesagt, die Länder, die man sehen darf, das ist so toll, dass ich mir dachte, ach, dann mache ich noch mal 4 Jahre länger. Hat ja bis jetzt ganz gut geklappt eigentlich und hat Spaß gemacht und ist eine gute Zeit. Und da fühlte es sich dann wahrscheinlich auch noch nicht so richtig an, aufzuhören. Ja, und dann kam, wie gesagt, habe ich es tatsächlich geschafft. Ich war bei den Olympischen Spielen. Und auch obwohl ich dann keine Medaille oder nicht mal einen Sieg eingefahren habe, war das für mich einfach so ein toller Abschluss. Ich hatte halt 4 Jahre oder 5 Jahre vorher, 2016, diesen Plan, dieses Ziel. Ich möchte jetzt in meiner Gewichtsklasse mich für die Olympischen Spiele qualifizieren oder teilnehmen. Das habe ich erreicht und dann war einfach, das war ein sauberer Schnitt und ein gutes Ende für mich, um zu sagen, danke, das war eine super Zeit und jetzt geht's woanders weiter.
Vermisst du es manchmal?
Ich habe letztens, also vor ein paar Monaten, glaube ich, oder vor ein paar Wochen beim CrossFit so zum Auslockern nochmal so ein bisschen Schattenboxen gemacht für mich. Und das hat schon richtig Bock gemacht. Und hat sich auch gut angefühlt, dass es sich noch so natürlich angefühlt hat und ich mich nicht so richtig wie so eine Kuh auf dem Eis gefühlt habe. Es macht immer noch Spaß. Und wenn ich mir jetzt die jetzige Nationalmannschaft angucke, dann juckt es natürlich schon ab und zu mal in den Fäusten. Und man denkt sich, ob ich das wohl auch noch und wie hätte ich wohl und ja, aber tatsächlich nicht genug, um da jetzt wieder einzusteigen.
Für deinen bisherigen sportlichen Weg haben wir auch noch einen Audiobeweis von einem ganz besonderen Menschen für dich.
Aha.
Und zwar von deinem Freund.
Ach was.
Und Verlobter, muss man ja auch sagen. Und vor allen Dingen eben der Trainer gewesen, mit dem du zu Olympia bist, dank dem du wahrscheinlich auch in vielen Teilen
auf
zu Olympia
jeden Fall
bist. Lukas Wilaschek hat dir diese Nachricht hier hinterlassen.
Audiobeweis.
Liebe Nadine, mit Sicherheit erinnerst du dich an unsere erste sportliche Begegnung. Das war 2013 bei der Deutschen Meisterschaft in Straubing. Da hast du alleine vor dem Hotel Schattenboxen gemacht. Ich habe dich gefragt, ob du Hilfe brauchst. Und somit hat unsere Zusammenarbeit angefangen. Du bist souverän Deutsche Meisterin geworden. Ich habe direkt gesehen, dass da Riesenpotenzial ist, dass da ja jemand ist, der einfach will. Und das habe ich von Anfang an gesehen. Daraufhin kamst du 2014 wieder zurück nach Deutschland aus Australien. Wir haben angefangen zusammen zu arbeiten. Du bist in meine Trainingsgruppe gewechselt und ja, es hat angefangen. Du hast mehrere nationale Titel errungen. Auch international hast du eine Riesenkarriere hingelegt, Nadine. Nach der WM-Medaille 2016, die historische war, allererste Medaille einer deutschen Frau bei einer Box-Weltmeisterschaft, kamen mehrere Titel dazu bei EM, WM, European Games. Wie gesagt, als allererste wieder Geschichte geschrieben, hast dich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren können, hast da ein starkes Turnier geboxt. Also von meiner Seite aus war das eine Riesenkarriere. Ich bin sehr stolz und froh, dich auf deinem Weg begleitet zu haben. Was für mich jedoch viel wichtiger war, ich habe dich als Partner kennengelernt und du bist die Frau meines Lebens. Und das ist für mich das viel Größere. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Ja, hab dich lieb.
Oh, da kriege ich das Grinsen gar nicht aus dem Gesicht.
Ja, dein Trainer schön. Damals gewesen, dann jetzt eben mittlerweile dein Verlobter.
Ja.
Wann habt ihr denn gemerkt, ja, also Boxring gemeinsam ist schon schön, aber so Verlobungsring wäre jetzt Next Step?
Ja, das mit dem Verlobungsring kam so ein bisschen überraschend. Aber seit 2018 sind wir tatsächlich ein Paar. Und das war dann auch am Anfang so ein bisschen eine Heimlichtuerei, weil wir nicht wussten, wie ist es im Verband, legt man uns das vielleicht zum Negativen aus, wenn es dann vielleicht mal nicht so gut läuft mit der Leistung und dann, ne? Deswegen hatten wir das eigentlich bis zum Schluss versucht, größtenteils geheim zu halten. Hat, glaube ich, einigermaßen hingehauen. Und verlobt sind wir seit, ja, kurz vor Tokio, ich glaube 2021.
Ja, Glückwunsch nochmal dazu.
Ja, danke schön.
Ja, und was hat der Verband dann letztendlich gesagt, als sie es dann mitbekommen haben? War das ein Problem?
Nee, da hatte ich ja dann schon aufgehört mit dem Boxen.
Hast du denn an?
ich glaube, einige der Trainer, die halt so immer, oder mit den, ne, die Leute, die immer mit im Trainingslager waren, die hatten sich das wahrscheinlich schon gedacht, gerade so zum Ende hin. Aber da die Leistung eigentlich immer einigermaßen gestimmt hat, was hätten sie denn sagen sollen? Also, ja.
Was dir der Sport für dein Leben gegeben hat, darüber sprechen wir gleich noch. Wir gucken vorher schon mal einmal auf die nächste Folge. In unserer nächsten Folge haben wir Edina Müller zu Gast, beziehungsweise ich bin bei ihr zu Gast. Und zwar in Hamburg werde ich sie besuchen. Sie ist Para-Kanutin und Rollstuhl-Basketballerin, hat schon zweimal Gold bei den Paralympics geholt. Das ist krass.
Wahnsinn, ja.
Du nix auch. Du darfst an dieser Stelle ihr jetzt noch eine Frage mitgeben. Was sollen wir sie nächstes Mal fragen?
Ja, da sind wir schon direkt beim Thema. Und zwar hat sie ja nicht nur zwei Goldmedaillen bei den Paralympischen Spielen geholt, sondern auch noch in zwei völlig verschiedenen Sportarten. Einmal im Basketball und einmal im Kanufahren. Und mich würde interessieren, Edina, welche Medaille für dich emotional bedeutsamer war? War es die, die du im Team, mit deinem Team gewonnen hast oder die, die du ganz alleine im Kanu gewonnen hast?
Super, die Frage nehmen wir natürlich mit. Wie sieht es denn jetzt bei dir aus? Was hast du gewonnen, abseits von Medaillen, durch den Sport für dein Leben?
Ganz viel Disziplin, ganz viel Resilienz, Frustrationstoleranz, ganz viel tolle emotionale Momente. Ich habe unfassbar viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe tolle Orte gesehen. Ich hatte eine super Zeit. Ich bin über meine Grenzen gegangen, habe gelernt, dass das geht. Ganz viel tolle Sachen, die man in den Alltag auf andere Lebensbereiche übertragen kann, die einem einfach weiterbringen.
Hast du deinen Verlobten gefunden auch noch?
Ja, den habe ich ganz vergessen. Den hast du auch noch gefunden. Natürlich, genau.
Und du hattest mal in einem Interview nach Olympia angekündigt, dass du, oder noch während Olympia, hast du mal gesagt, dass du die Bettdecke von den Olympischen Spielen aus dem Olympischen Dorf gerne mitnehmen möchtest.
Ja.
Hast du das eigentlich gemacht?
Das ist ein gutes Thema. Wir haben tatsächlich beide mitgenommen. Also Lukas hat seine mitgenommen und ich meine. Und ich weiß seit dem Umzug nicht mehr, wo die sind. Ich hoffe, die sind irgendwo im Keller.
Also jetzt hast du schon die Dinger geklaut und jetzt hast du sie verloren, oder was?
Die müssen in irgendeiner riesigen Tasche unten im Keller sein.
Warum hast du die überhaupt mitgenommen?
Als Andenken, dachte ich mir, kann man immer mal gebrauchen. Wenn mal Gäste kommen, hat man eine Decke da.
Aber wie sahen die aus? Also normale weiße Daunendecke?
Nee, das waren so Steppdecken für so ein Einzelbett. Also nicht besonders groß, aber halt eine ganz gute Dicke. Und die waren auf einer Seite weiß und auf der anderen waren sie blau und da waren die Olympischen, also war das Logo drauf.
Ja gut, dann hat die natürlich jeder mitgenommen.
Ja,
also
da gehe ich stark von aus.
Das ist ja sehr naheliegend.
Das war dafür gedacht, glaube ich.
Ja, ja, na klar, das war ein Gastgeschenk, auf jeden genau. Fall. Nadine, es war ganz fantastisch, dass wir bei dir sein durften, hier in deiner wirklich sehr, sehr schön eingerichteten Wohnung, wie wir schon festgestellt haben. Dir weiterhin alles, alles Gute und weil bei uns die Gästinnen das letzte Wort haben, beende mir doch bitte folgenden Satz. Dank Sport ist mein Leben
bereichert.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Wenn ihr Wünsche habt, wen wir als nächstes besuchen sollen oder wenn ihr Fragen an unsere Gästin habt, dann schreibt uns immer gerne über unseren Instagram-Kanal Sportschau F. Da könnt ihr uns direkt erreichen. Oder ihr schreibt uns über sportschauf@sportschau.de. Und ich habe wieder einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar, wenn ihr auf Fußball steht, aber vielleicht nicht das ganze Wochenende jedes einzelne Spiel komplett gucken könnt oder wollt, dann hört mal rein beim Bundesliga-Update von der Sportschau. Da versorgen euch unsere Sportschau-Moderatoren Tobi Schäfer und Anne Hitt und Sportschau-Reporter Jens Weilbrot mit allem, was ihr zur ersten und zweiten Bundesliga wissen müsst. Es gibt die wichtigsten Themen aus den Teams und zu den Spielen, die witzigsten Facts, alle Behind-the-Scenes-Stories, Interview-Highlights und Analysen. Und das Ganze in rund 15 Minuten. Das Bundesliga-Update hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst euren Lieblingspodcast findet. Und da, wo ihr Videopodcasts schaut, findet ihr das Bundesliga-Update auch als Video. Also ganz viel Spaß dabei und alle Links packe ich euch nochmal hier in die Folgenbeschreibung.